Menschen brauchen Berührung, Nähe zu anderen Lebewesen. Auch Haustiere können da helfen. In einer der Lockdown-Zeiten habe ich gelesen, dass gerade jetzt mancher vermisst, berührt zu werden und es schwer ist, damit umzugehen, dass die Menschen sich richtig schlecht deswegen fühlen. Das betraf natürlich gerade die Alleinstehenden, die nicht zu Hause einen Partner oder Kinder haben, nicht eine Hausgemeinschaft. Denn die erlebten nun im Alltag anders als vorher kaum mehr körperliche Nähe. Denn Umarmungen waren ja auch unter Freunden oder sogar in der Familie eher nicht angesagt. Und nicht mal das Händeschütteln war mehr erlaubt oder angebracht. Doch berührt zu werden, das brauchen wir Menschen. Als ich selbst kürzlich Corona hatte und meine Kinder angehalten waren, mich nicht zu umarmen, das ist uns echt schwer gefallen, vor allem kurz vorm Zu-Bett-Gehen abends. Die Kinder, die haben das wirklich ganz schwer nur mitgemacht und ich habe an einem Abend dann auch extra einmal Hände gewaschen und Maske auf und dann einmal richtig geknuddelt. Also Berührung ist irgendwie total wichtig, nicht nur für Kinder. Und für mich ist dieses Thema Berührung eins, was den heutigen Bibeltext neu aufschließen kann. Und das ist vielleicht in besonderer Weise nötig, weil das ist einer dieser Texte, wo man schnell denkt, ach, den kenne ich ja schon. Was soll ich da noch Neues mitnehmen? Wie oft habe ich da schon was drüber gehört? Aber lasst uns auf die Suche gehen, ein bisschen tiefer graben und uns berühren lassen von Jesu Worten. Ich lese uns aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach und er fragte weiter: Wer ist denn mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg. Sie schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn ins nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: Pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus. Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Nächster gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte: Dann geh und mach du es ebenso. Auf Jesu Frage, was denn im Alten Testament dazu steht, wie er ewiges Leben bekommen könnte, antwortet der Mann ihn. Wahrscheinlich hat sich Jesus über diese Antwort gefreut. Denn der Mann nennt hier eine der Lieblingsstellen Jesu. Im Matthäusevangelium Kapitel 22 ist es Jesus selbst, der diese Stelle als das wichtigste Gebot überhaupt bezeichnet. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit dem ganzen Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten. Wir können also davon ausgehen, dass der Mann sich schon mit Jesu Botschaft beschäftigt hat und anscheinend ähnlicher Meinung war wie Jesus. Dieses Gespräch führt er, weil er nach der Wahrheit sucht und Antworten haben will. Oft wurde dieser Bibeltext so ausgelegt, dass er diesem fragenden Mann unterstellt, dass er irgendwie eine feindselige Haltung gegenüber Jesus hätte, dass er ihn irgendwie überführen wollte oder auf die Probe stellen oder so. Doch ich kann das gar nicht entdecken in diesem Text. Ich glaube, der Mann will einfach nur wissen, ob Jesus auf diese Frage die richtige Antwort weiß. Jesus fragt also zurück, was denn darüber im Alten Testament steht. Allein diese Rückfrage Jesu wird den Schriftgelehrten ja froh gestimmt haben. Entschuldigung. Denn genau dort hat er ja auch die Antwort gefunden für sich. Und so sagt er Jesus, dass dort steht, dass er Gott lieben soll und seinen Nächsten lieben soll. Und eigentlich könnte doch die Begegnung der beiden hier enden. Jesus sagt dann, ja, du hast richtig geantwortet, handle so, dann wirst du leben. So könnte es enden. Doch der Mann ist noch nicht zufrieden, der hakt nochmal nach, der will mehr wissen. Diese Bibelstelle war ihm ja vorher schon wichtig, sonst hätte er sie nicht direkt als Antwort geben können, doch er fragt sich vielleicht schon seit langem, wer denn eigentlich dieser Nächste ist. Und diese Unsicherheit, die kann ich gut nachvollziehen. Denn so viele Menschen brauchen doch Hilfe. Und in dieser globalisierten Welt, in der wir heute leben, ist es ja eigentlich noch komplizierter geworden als damals. Am liebsten wäre mir ja eine klare Antwort, die theoretisch beschreibt, was ich praktisch machen soll. Doch wir lernen hier mit dem Schriftgelehrten von Jesus was anderes. Denn die Antwort, die lässt sich nur in der Praxis finden, nicht in der Theorie. In der jüdischen Tradition gibt es einen Reichtum an Geschichten, ganz viele, die erzählen, dass im barmherzigen Tun die Liebe zu Gott Ausdruck findet. In diese Tradition gehört auch dieses Gleichnis von Jesus. Oder andersrum formuliert, wer sagt, er liebt Gott und handelt aber lieblos, dem ist auch die Liebe zu Gott nicht so recht abzunehmen, nicht zu glauben. Denn die Liebe zu Gott und das Tun der gerechten Taten, das gehört zusammen. Im Alten Testament begegnet uns das häufig. Die Liebe zu Gott findet die Konkretion in der Liebe zum anderen Menschen und im menschlichen Erbarmen über die, die es ganz besonders nötig haben. Also diese Tradition steht im Hintergrund von diesem Gleichnis. Und in dem geschieht ja etwas Skandalöses. Das springt uns nicht so sehr an, weil wir nicht Menschen von damals sind. Aber den Leuten damals war das völlig klar. Das Skandalöse ist, dass es ein Samariter ist, der hier richtig handelt. Und dass der Priester und der Levit, von dem man es eigentlich erwarten sollte als guter Jude, das nicht gut machen. Damals galten den Juden die Samariter als fehlgeleitete Abtrünnige. Die wurden wirklich gering geschätzt von den Juden. Die Samariter haben auch an Jahwe geglaubt, doch sie verehrten ihn auf dem Berg Gerizim und nicht im Jerusalemer Tempel. Das war ihr erster Fehler. Und der zweite ist, dass sie nicht die ganze Heilige Schrift anerkannten, sondern nur die Tora als ihre Heilige Schrift hatten. Die Tora, das sind die ersten 5 Bücher Mose. Also wesentlich weniger Schriften als die Juden. Der Priester und der Levit, die in der Geschichte hervorkommen, die verehrten Gott vor allem im Tempel in Jerusalem und hatten halt diese umfassendere Bibel für sich. Alle drei glaubten aber an den gleichen Gott, doch im Detail unterschieden sie sich. Und Jesus lässt nun einen dieser vermeintlich falschgläubigen Samariter zum Vorbild werden. Und er lässt die Frommen versagen. Und das müssen wir einfach mitlesen, wenn wir das heute uns anschauen. Es kann uns herausfordern, denn auch im Christentum haben sich sehr verschiedene Ausprägungen entwickelt. Und andere Arten des Christentums können uns irritieren oder auch fragen lassen, ob das eigentlich noch christlich zu nennen ist. Und schnell geschieht es auch, dass wir uns dem anderen gegenüber vielleicht überlegen fühlen. Doch Jesus zeigt in dieser Erzählung, dass es darum nicht hauptsächlich geht. Wichtiger ist oftmals das, was wir tun. Er spricht eine viel deutlichere Sprache als manches gläubige Wort. Ja, und was ist zu tun? Wenn wir in der Erzählung eine Antwort suchen, dann sollen wir mitleiden und uns erbarmen. Denn der Samariter hatte Mitleid, ihn bewegt dieser verletzte Mann innerlich und er erbarmt sich über ihn. Und das unterscheidet ihn von den beiden anderen Männern. Denn bei allen dreien wird gesagt, dass sie diesen Mann gesehen haben. Das heißt, die sind nicht an dem vorbeigelaufen und haben gar nicht mitbekommen, dass er da ist, diese ersten zwei Männer. Der Unterschied ist, dass der dritte Mann sein Mitleid hatte und sich erbarmt hat. So erzählt Jesus diese Geschichte. Das Problem wird gelöst, indem echter Kontakt entsteht. Hier wird also nicht gehandelt, weil dem Helfer klar war, auf diesen Menschen da trifft die Definition Nächster zu, also helfe ich ihm jetzt. Nein, er hat gespürt, der braucht mich jetzt. Ich bin da, ich kann ihm Nächster sein, deswegen bin ich es. Da gibt es nur eins, tun, aktiv werden und auch berühren. Mir die Hände schmutzig machen. Stellt euch das mal vor, da lag ein Mann und er wäre ohne die Hilfe eines anderen wahrscheinlich gestorben. Im Text steht, er war halbtot, was ja ein bisschen lustig ist, weil halbtot gibt es ja eigentlich nicht, so wie halbschwanger auch nicht. Also entweder man ist tot oder, ne? Aber er war wohl wirklich so arg dran, dass er ja nicht alleine aufstehen konnte. Er wäre höchstwahrscheinlich gestorben, hätte nicht irgendwer sich gekümmert. Und er erlebt nun das so Ersehnte. Der Samariter verbindet ihn. Er berührt diesen dreckigen, blutigen Mann. Und dann hebt er ihn hoch auf seinen Esel. Stellt euch das mal bildlich vor. Also ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde, einen erwachsenen Mann auf einen Esel zu heben, der so schwer verletzt ist. Der musste richtig anpacken, dieser Helfer. Das war nicht mal eben so gemacht. Und so rettet er hier ein Leben. In einem Kommentar dazu stand der Satz, das Gleichnis ist kein Gleichnis von berührender Liebe, sondern durch Berührung zeigt sich die Liebe. Das Gleichnis ist kein Gleichnis von berührender Liebe, sondern durch Berührung zeigt sich die Liebe. In dieser Berührung, im Anfassen, zeigt sich die Liebe. Und der Mann, der hier so erzählt, hat selbst auch so gehandelt. Jesus hat so gehandelt. Es gibt viele Parallelen zu seinem Leben, denn Jesus hat sich nicht gescheut, die Reinheitsgebote zu übertreten. Er hat auch unreine, kranke Menschen angefasst und sie geheilt. Und er hat sich auch selbst berühren lassen, zum Beispiel bei dieser schönen Geschichte, wo er gesalbt wird mit kostbarem Öl von dieser Frau mit nicht so ganz gutem Ruf. Wenn man mal überlegt, was in den Evangelien alles steht, dann ist Jesus ein Mann, der wirklich auch mit seiner Körperlichkeit völlig da ist für die Menschen und andererseits auch sich berühren lässt. Und selbst Jesu Leidensweg ist ja ein sehr körperlicher Weg. Das waren keine schönen Berührungen, ihm wurde übel mitgespielt. Er wurde geschlagen und durchbohrt. Doch Jesus ließ das zu. Er war bereit, diese Art der Berührung zu ertragen. Aus Liebe und aus Verbundenheit zu uns hat Jesus das auch mitgemacht. Also Jesus hat sich sehr körperlich auf diese Welt eingelassen und er zeigt uns damit einen Weg, den wir auch gehen sollen. Und mit dieser Geschichte erzählt er uns eine Geschichte dazu, die aber das Gleiche beinhaltet, was auch Jesu Leben eigentlich uns erzählt, wenn wir da hingucken. Durch Berührung zeigt sich bis heute Liebe, wird sie verständlich und erfahrbar. Anders als der Priester und der Levit, die vielleicht nicht bereit waren, sich unrein zu machen, der Samariter tut es hier und er handelt richtig. Und übertragen auf unser Leben möchte ich dich fragen, bist du bereit, mit offenen Augen durch deine Welt zu gehen, durch dein Leben und dich dann auch involvieren zu lassen? Bist du bereit, zu berühren und Nähe aufzubauen? Und überleg mal, wer in deinem Umfeld bräuchte mal wieder deine Nähe, deine Umarmung, deine Berührung. Dem Mann im Gleichnis hat es höchstwahrscheinlich das Leben gerettet, dass da einer war, der bereit war, so zu handeln. Wem sind wir eigentlich die Nächsten? Also wo haben Menschen mich nötig und wie kann ich mit ihnen sein? Diese Fragen müssen wir uns stellen lassen, denke ich, wenn wir diesen Text ernst nehmen wollen, wenn wir Jesus ernst nehmen wollen und ehrlich überlegen, wie wir sie beantworten würden. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, der schon lange auf eure Hilfe wartet. Denn es geht um mein Eingreifen, um meine Aufmerksamkeit, um meine Zuwendung und auch um mein Mitleid, da wo es nötig ist. Und ich möchte bereit sein, mich stören zu lassen. Also dieser Samariter, der hat ja auch nicht vor morgens geplant, das zu machen. Das ist ihm mitten in seinem Alltag passiert und er war bereit, sich stören zu lassen. Und er war bereit, sich einzufühlen. Ich möchte dazu auch bereit sein. Und wo ich kann, das Nötige tun. Ich möchte noch einen ganz anderen Gedanken mit euch teilen zu dieser Geschichte. Lasst uns dieses Gleichnis einmal aus der Sicht des verletzten Mannes anschauen, der dringend Hilfe braucht. Was muss der hier Schlimmes erleben? Stellt euch mal vor, ihr seid dieser Mann. Ihr geht diesen Weg entlang, ihr werdet überfallen, Räuber kommen, nehmen euch das Wichtigste weg, das Wertvollste weg, was ihr so dabei habt, und das reicht ihnen aber nicht. Sie verprügeln euch so sehr, dass ihr blutend auf dem Boden liegt. Und ihr könnt nicht mehr aufstehen. Geht nicht. Ihr versucht es immer wieder, aber ihr merkt, ihr alles schmerzt und ihr verliert Blut und das geht nicht. Und dann seht ihr, da kommt jemand. Und ihr freut euch, weil die Rettung nah ist. Doch derjenige geht vorbei. Er lässt euch einfach im Dreck liegen. Und ihr seid tief enttäuscht. Und dann müsst ihr das Gleiche nochmal erleben. Wieder Hoffnung, dieses Mal wird doch wohl Hilfe kommen, und dann wieder die Enttäuschung. Und erst beim dritten Menschen kommt die so ersehnte und so gebrauchte Hilfe. Auch in diesem Teil der Geschichte steckt viel Wahrheit, die wir auch heute erleben und erleiden müssen. Es könnte doch so viel einfacher sein, oder? Aber auch wir suchen ja oft Hilfe und bekommen sie erstmal nicht so, wie wir sie uns wünschen würden oder wie wir sie auch brauchen würden. Ob bei der Arztsuche oder bei Arztterminen, ob beim Dating, beim Schwanger werden wollen oder beim Versuch, einen Schulplatz für sein Kind in Berlin zu bekommen. Es gibt viele Situationen, und ihr könnt gern diese Liste erweitern und mal überlegen, was war das Letzte in eurem Leben, wo ihr für gebetet habt, wo ihr um Hilfe gefragt habt und sie ist nicht so schnell gekommen, wie sie eigentlich hätte kommen können. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen. Und oft hoffen und beten wir und erleben dann doch, dass das Erhoffte so nicht eintrifft. Dass das Ersehnte ausbleibt. Und daran tragen viele Menschen schwer. Sie sind zu Recht frustriert. Vielleicht auch du. Vielleicht fühlt es sich sogar so an, als würde man am Boden liegen und nicht mehr aufstehen können, in mancher Situation. Und die gute Nachricht aus dieser Geschichte von Jesus ist, die Hilfe ist auf dem Weg. Und diese Hoffnung, die dürfen wir uns gönnen. Die Hoffnung ist angesagt, gib sie nicht auf. Und erinnere dich, wie gut Gott dich bis jetzt schon versorgt und begleitet hat. Zum Abschluss möchte ich noch mit euch auf das Ende des Bibeltextes schauen, also als Jesus fertig ist mit der Erzählung. Es war ja die Antwort auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, von diesem Schriftgelehrten. Und als er fertig ist mit dem Erzählen, fragt Jesus dann, wer von diesen dreien ist der Nächste, dessen geworden, der beraubt wurde. Und darauf sagt der Schriftgelehrte etwas für mich eigentlich Überraschendes. Weil ich würde erwarten, dass er dann sagt, der Samariter war es. Aber dieser Mann sagt, der ihm geholfen hat. Und damit wird hier am Ende noch einmal deutlich, was wir schon in der Erzählung vorher entdeckt haben. Maßgeblich ist nämlich nicht, dass dieser Mann ein Samariter war oder ein Levit oder was auch immer, sondern es ist maßgeblich, was er getan hat. An seinem Tun wird er gemessen. Er wird nun anhand seines Handelns hier benannt. Und so wird auch am Ende dieses Textes deutlich, dass es wichtiger ist, was getan wird, als das, was im religiösen Bereich für richtig gehalten wird. Und Jesus fordert uns ebenso auf wie den Mann damals: dann geh und mach es ebenso. Letztlich zeigt sich so auch unsere Liebe zu Gott. Sie kann nie losgekoppelt sein von unserem Tun und unserem Leben. Dieses erste Gebot, was am Anfang des Textes steht: liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Dieses Gebot erfüllt sich da, wo wir bereit sind, uns zu erbarmen, andere zu berühren und zu helfen. Darin zeigt sich unsere Liebe zu Gott. Ich wünsche uns, dass wir neu merken, wo Gott uns so gebrauchen will. Amen.